wie verschiedene Ströme, die ihre Quellen an verschiedenen Orten haben, allesamt ihr Wasser in das Meer gießen, so, o Gott, führe die verschiedenen Pfade, welche die Menschen mit ihren verschiedenen Neigungen einschlagen, so unterschiedlich sie auch sind, gekrümmt oder gerade, allesamt zu dir.
Diesen Vers lernen viele Inder schon in der Kindheit. In Europa findet man es besonders anziehend, dass für die Hindus alles Geschehen auf der Welt einem ewigen Kreislauf aus Werden und Vergehen unterworfen ist. Andererseits hat jede Handlung, jeder Gedanke, ja sogar jedes Gefühl bleibende Bedeutung über den Tod hinaus. Wer davon überzeugt ist, kann nicht verantwortungslos dahin leben. Dharma nennen die Hindus dieses ewige Gesetz, das dem Kosmos seine Ordnung gibt und der Gemeinschaft wie dem einzelnen Menschen ethische Pflichten auferlegt. Jede Tat hat ihre Ursachen, die oft lange zurückliegen. Aber sie hat auch weit verzweigte Wirkungen, die wieder neue Taten und neue Beziehungszusammenhänge hervorbringen. Was da im Menschen wirkt, heißt Karma. Der Religionspädagoge Werner Trutwin erläutert den Begriff.
Das Karma ist eine Art psychischer Substanz, die der Mensch schon mit der Geburt übernimmt, im Leben umformt und beim Tod weitergibt. Sein Leib und seine Seele, auch die Lebensumstände, die er bei der Geburt vorfindet, sind Folge aus einem früheren Leben und Lohn für frühere Taten. Was er beim Tod weitergibt, wird ein nächstes Leben bestimmen. Das Karma gleicht einem Konto, auf das ständig eingezahlt und von dem ständig abgehoben wird. Jedes Tun produziert ein Karma, das entweder verdienstvoll oder nicht verdienstvoll ist. Opfer und Askese, Erkenntnis und Meditation, Hingabe und Ehrfurcht wirken positiv auf das Karma ein, während Ichsucht, Begierde, Trägheit und Unwissenheit das Karma verschlechtern. Der Mensch ist für sein Karma verantwortlich.
Das ist der entscheidende Satz. Das Karma raubt dem Menschen keineswegs alle Willensfreiheit, wie es gern verstanden wird. Und selbst wenn sich ein armer Hindu resignierend sagt, seine elende Lage sei eben sein Karma, die Folge früherer Handlungen, die er nicht ändern könne, so hat er doch die Möglichkeit, sein weiteres Leben und seine späteren Existenzen zu beeinflussen.
Denn auch der hinduistische Glaube an die Wiedergeburt, die Reinkarnation der Seele, hat eine moralische Qualität. Skrupellose Ausbeuter müssen Angst haben, als Hund oder Stechfliege wiedergeboren zu werden. Der Slumbewohner aber hat die Chance auf ein besseres Los im nächsten Leben, wenn er sich anständig benimmt.
Wer den Geist kennt, rein und maßvoll ist, Buße übt, die Sinne zügelt, Tugend übt, die heiligen Schriften kennt, dieser mit der Wahrheit Begabte wird als Gott geboren. Der Schläfrige, grausam Handelnde, Gierige, Gottleugnende, Bettelnde, Unbesonnene, verbotenem Lebenswandel Ergebene, dieser mit der Finsternis Begabte wird als Tier wiedergeboren.
So steht es in den Heiligen Schriften Indiens. Und es ist eine fröhliche Religion, trotz des Elends, das in ihren Ursprungsländern herrscht. Eine sinnliche Religion mit ausgelassenen Festen, bei denen man tanzt und lärmt und einander mit duftendem rotem Wasser begießt und mit ebenso wohlriechendem farbigen Pulver bewirft. Bei der Hochzeit werden Braut und Bräutigam mit Sandelholzcreme gesalbt und unter einen mit Blumen bestreuten Baldachin geleitet. Eine erotische Religion, die in ihren Tänzen das kosmische Liebesspiel Gottes mit der Menschenseele darstellt und an ihren Tempelfassaden unbefangen Liebespaare in verführerischen Posen abbildet. Das soll böse Mächte abhalten und dem Menschenleben in allen seinen Elementen den Segen des Himmels bringen.
Viele spirituell Suchende im Westen sind begeistert von dieser Religion. Natürlich birgt sie auch befremdende Phänomene. Natürlich gibt es Erstarrung, Verkrustung, Entartung, wie in jeder alten Religion. Die erfrischende Erotik der Tempelskulpturen hat eine unschöne Kehrseite. Die Tempelprostitution, wie immer, mit Ausbeutung von Menschen und Geschäftemacherei verbunden.